Schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja, mit diesem augenzwinkernden Ausspruch vom fleißigen Schwaben wird der Traum vieler Deutscher nach den eigenen vier Wänden wunderbar erfasst. Doch während sich unsere Eltern diesen Traum scheinbar noch problemlos erfüllen konnten, sind die Aussichten auf ein Eigenheim für die aktuelle Generation angesichts extremer Preisanstiege und hoher Baukosten in weite Ferne gerückt. Dabei versprechen Bausparkassen seit jeher, den Wunsch nach den eigenen vier Wänden zu verwirklichen. Wie sie funktionieren, worauf ich beim Kauf von Wohneigentum achten muss und ob eine Immobilie immer noch die ultimative Altersvorsorge ist, all das klären wir in meinem neuen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und als Spezialist für dieses Thema begrüße ich bei mir ganz herzlich Oliver Adler. Er ist Immobilienexperte und leitet bei der genossenschaftlichen Bausparkasse Schwäbisch Hall das Produktmanagement. Hallo Olli, grüß dich.
Hallo Falco, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Olli, zum Start, lass uns erstmal ein bisschen was von dir erfahren. Leiter Produktmanagement bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Ja, wie bist du da hingekommen und was gehört dort zu deinen Aufgaben?
Ja, also Produktmanagement, Falco, das ist kein Job, sondern das ist ein Lebensgefühl mit Sollzinsbindung. Zinsen ja ein ganz wesentliches Element beim Thema Bausparen. Und ja, ich bin da schon früh in Berührung damit gekommen, im weitesten Sinne wirklich, weil natürlich das erste Bausparkonto mal von meinen Großeltern eröffnet worden ist. Da habe ich das dann mal zum ersten Mal gesehen, auch mit einem Zins. In der Schule hast du dann so langsam verstanden, wie die Zinseszinsrechnung und der Zinseszinseffekt funktioniert. Es ging dann in Ausbildung und Studium weiter. Da sage ich immer gerne, da kommt eine Portion Betonromantik mit dazu, nämlich das Interesse auch für die ersten eigenen vier Wände und damit auch für das Thema Immobilie und Baufinanzierung. Und dann war sehr viel Beratung und Betreuung von Kunden und Geschäftspartnern bei mir dabei, nämlich wie man dann Zinssätze erklärt, dass sie nicht wie eine Schlaftablette wirken, sondern eher Zins und Tilgung ja durchaus ein Erlebnis sein können, nämlich damit verbunden auch eine Sicherheit vom ersten Tage an deiner Finanzierung, idealerweise wirklich bis der letzte Euro abbezahlt ist. Und da ging es immer um die Lösungen für die eigenen vier Wände von meinen Kunden. Und irgendwann kam der Einzug ins Bausparkassen-Produktuniversum. Und da geht es um das Thema Produktstrategie, also die Zukunft denken, wiederum mit dem Thema Zinsen, speziell bezogen auf Bausparen, Produkte bauen mit Liebe und Leidenschaft, dass sie verständlich sind und natürlich für alle Beteiligten rentabel, profitabel sind. Und zu guter Letzt bist du natürlich als Abteilungsleiter auch Chef, wie ich mal gerne sage, mit Excel und mit Empathie. Und ja, am Ende geht es dann darum, auch diesen Zinsoptimismus immer wieder zu streuen, weil Zinsen, das ist halt ein ganz zentrales Element in dem, was meine Kolleginnen und Kollegen und ich tagtäglich tun im Produktmanagement.
Jetzt hast du schon gesagt, Bausparen, eigene Wohnung oder Haus erwerben, das ist mehr als nur eine Aktie kaufen, was ich ja sonst hier immer so behandle. Das ist ja ein Gefühl. Jetzt gibt es aber auch ein negatives Gefühl aktuell, weil es gibt Umfragen, da haben so bis zu 50% der befragten Teilnehmer angegeben, dass sie eben befürchten, das Gefühl haben, Wohnen wird unbezahlbar, trotz guter Ausbildung, ordentlicher Gehälter, die auch viele heute bekommen. Es ist ja eher so ein Arbeitnehmermarkt, denken jetzt immer mehr Leute, dass sie sich eben kaum noch eine eigene Wohnung oder gar ein Haus leisten können. Bei den Eltern ging das scheinbar noch problemlos. Alle Eltern hatten ein Haus, aber die Kinder, obwohl die teilweise sogar verhältnismäßig mehr verdienen, schaffen das nicht. Ist dieses Gefühl und diese Angst berechtigt oder bildet man sich da nur was ein?
Also das Gefühl ist verbreitet, in der Tat. Das zeigt auch eine Studie des genossenschaftlichen Versicherers, der R&V, dass dort 52% echt die Sorge haben und ja, vielleicht auch die Angst, dass Wohnen in Deutschland unbezahlbar wird. Und das ist essentiell wichtig, weil jeder von uns muss wohnen. Und da gibt es natürlich vielschichtigste Gründe, die sich so historisch entwickelt haben, dass dieser Wohnraum so knapp und teuer geworden ist. Das liegt natürlich an den gestiegenen Immobilienpreisen, den steigenden Mieten, vor allen Dingen natürlich auch in den Städten. Und mit dem werde ich natürlich sehr, sehr stark konfrontiert und damit verstärkt sich damit dieses Gefühl, wow, kann ich mir das überhaupt noch leisten? Dann kommen die höheren Baukosten mit dazu, Materialkosten, Energiekosten, strengere Bauvorschriften, beispielsweise gerade bei dem Thema der Energieeffizienz, eine Zinsentwicklung. Wir haben ganz lange eine Phase gehabt, ihr werdet das mit Sicherheit auch in eurem Podcast behandelt haben, der Zins war bei null. Und jetzt ist er dann doch mit der Inflation wieder mit Macht zurückgekommen. Damit verbunden natürlich auch eine höhere monatliche Belastung. Die Einkommensentwicklung, die konnte nicht immer Schritt halten mit dem, wie sich Immobilienpreise entwickelt haben. In der Tat, vor allen Dingen in den Metropolregionen. Und ich habe auch weniger beziehungsweise vielleicht eine unklarere staatliche Unterstützung erfahren für das Thema Bauen. Ja, vielen ist dann auch sehr stark geläufig um die Jahrtausendwende das Thema Baukindergeld. Und das hat dazu geführt, dass sich dieses Gefühl verfestigt hat. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass Wohneigentum weiterhin möglich ist. Und der Erwerb der eigenen Immobilie war schon, wie du es auch gesagt hast, in deiner Fragestellung, für unsere Eltern ein finanzieller Kraftakt und bleibt für viele weiterhin die größte Investition ihres Lebens. Ein Beispiel möchte ich da gerne bringen. Das ist meine Großmutter, meine Oma. Die war Sekretärin in den 70er Jahren bei einem Bauträger und sie war alleinstehend und die hat sich damals ein rein Mittelhaus gekauft. Sie hat es alleine gestemmt und wir hatten damals auch ein Thema wie beispielsweise 70er Jahre Ölkrise, Energiekrise, ein Thema, das uns natürlich heute auch begleitet. Und da war natürlich auch sehr, sehr lange dieser Punkt in Bezug auf die Erschwinglichkeit. Jetzt kann man natürlich sagen, na ja, in den 70er Jahren, vor 50 Jahren waren die Preise viel niedriger. Ja, waren aber bitte auch die Einkommen viel niedriger. Und das ist so dieser Punkt. Da gibt es nämlich aktuell auch eine Studie des IW in Köln. Trotz der steigenden Zinsen und der hohen Baukosten bleibt das Thema Wohneigentum so erschwinglich, und zwar wie vor 20 Jahren aktuell, also so eben um die Jahrtausendwende. Zinsen, Baukosten, Einkommen sind da auch mit berücksichtigt. Und diese Erschwinglichkeit, die liegt wirklich so auf diesem Niveau der 2000er Jahre. Und streng genommen ist es sogar etwas günstiger geworden wie vor 30 Jahren. Also gefühlt gebe ich dir recht, es ist unerschwinglich. Das sagen dir auch die befragten Menschen in Deutschland. Aber tatsächlich, es ist machbar, es ist realisierbar. Was es dazu braucht, und da hat sich nichts verändert in Bezug auf das Szenario damals bei meiner Oma, wobei da war ich natürlich bei keinem Finanzierungsgespräch dabei, war ich damals 6 Jahre alt. Es bedarf einfach einer guten, frühzeitigen Planung, einer Portion Flexibilität und natürlich, das möchte ich in keinster Art und Weise negieren, auch natürlich wieder ein Impuls in Sachen Neubauförderung.
Dann komme ich auf das eine nochmal zurück, vielleicht 70er Jahre. Die heutige Generation will ja vielleicht auch auf nichts verzichten, muss man vielleicht auch sagen. Ne? Damals galt für die Eltern ja vielleicht dann Baggersee statt Balearen. Dann haben wir im Endeffekt ewig, bei meinen Eltern war das so, die haben zu 9,5% ihr Haus finanziert. Also ne, ja, da wird heute wahrscheinlich alle durchdrehen oder alle würden ein bisschen pleite sein. Die haben es ja auch geschafft, aber man hat auch vieles verzichtet. Ist das vielleicht auch so ein Punkt? Man will auf nichts verzichten, also trotzdem Urlaub, 2 Autos, tralala und dann doch die Wohnung. Und dann wird's knapp, ist das vielleicht so ein Thema?
Das könnte in der Tat ein Thema sein, was ja auch nachvollziehbar ist, dass man sagt, ja, bis dato hatte ich das. Und wenn ich jetzt so den Change mache von der Miete in das Eigentum, naja, dann muss das ja auch weiterhin möglich sein. Ich denke aber, wenn man hier bereit ist, in seiner Planung den Schwerpunkt eben zu verlagern und sage, ich muss mich erstmal an dieses Eigentum, an eine natürlich dann auch höhere Rate gewöhnen, dann glaube ich, lässt sich das schon durchaus realisieren, dass ich gar nicht so viele Abstriche machen muss. Aber ja, ich gebe dir recht. Die Bereitschaft war mit Sicherheit vor 50 Jahren dort größer und das muss sich anpassen. Ich glaube aber, dass diese Anpassung auch schon stattfindet, Falco, weil die sagen, trotz dieser Herausforderung, es ist gefühlt unheimlich anstrengend, schwierig, sagen, ja, es ist machbar, weil ich durchaus bereit bin. Es ist nicht der ultimative Neubau, sondern es ist eine sehr schöne Bestandsimmobilie in einem gewachsenen, sehr, sehr schönen Viertel, wo ich auch die Gelegenheit habe, nach meinen Bedürfnissen individuell sehr stark das alles zu berücksichtigen, was mir wichtig ist in der Sanierung, in der Renovierung, in der Modernisierung.
Jetzt soll mir ein Bausparvertrag helfen, in meine eigenen 4 Wände zu kommen. Lass uns erst mal noch definieren, was genau ist denn jetzt ein Bausparvertrag und was unterscheidet ihn eigentlich gegebenenfalls auch von anderen Anlageprodukten? Und ja, wie kann ich entsprechend damit Eigentum erwerben? Wie funktioniert das?
Ja, also ein Bausparvertrag ist für mich eine Zinsromanze mit Happy End. Das wäre jetzt mal die smarte Umschreibung. Und in der Tat, es ist ein Finanzprodukt, das 2 Themen ineinander vereint, nämlich das Thema Sparen und das Thema Finanzieren. In einer ersten Phase spare ich sehr regelmäßig Geld an und das wird dann natürlich auf meinem Bausparkonto verzinst. In der zweiten Phase, nämlich sobald ich eine bestimmte Summe angespart habe, zwischen 40% und 50% einer vereinbarten Summe, kann ich dann ein zinsgünstiges Darlehen nutzen. Und in dieser letzten Phase, wenn ich das Darlehen dann auch bekomme, dann kann ich den Raum von den eigenen 4 Wänden, von meinem eigenen Zuhause mir erfüllen. Und damit ist das Bausparkonto dieses Sprungbrett in die eigenen 4 Wände, was den Vorteil bietet, es ist sicher, es ist planbar, ich habe einen festen Zins und daran verändert sich nichts, auch wenn es draußen stürmt und ungemütlich wird. Und das Ganze kriegt noch einen Multiplikator, idealerweise über eine staatliche Förderung. Und damit habe ich ein grundsolides Produkt, ja, lass mich bitte so sagen, als Basis für die eigenen vier Wände.
Aber warum muss es eigentlich unbedingt ein Bausparvertrag sein? Ich könnte doch eigentlich auch sagen, ich diszipliniere mich, okay, das muss man schon sagen. Ich zahle Geld auf ein Tagesgeldkonto lange ein. Und wenn ich dann eben dieses Kapital zusammen habe, dann gehe ich zu meiner Bank und nehme für den Rest einen Kredit auf. Klingt für mich jetzt erstmal flexibler, weil der Bausparvertrag ja doch relativ reguliert ist.
Das ist er. Die Regulatorik, wenn du so willst, die vielen Paragraphen, die dort mit dabei sind, die führen aber dazu auch, dass ich ein sehr, sehr sicheres, grundsolides, und du hast es ja in deinem Intro gesagt, schwäbisches Produkt habe. Und das ist nun mal sehr solide ausgelegt. Es bietet aber eine wesentliche Voraussetzung, bevor ich dann im Detail bitte noch einmal auf deine Frage mit eingehen darf. Die staatliche Förderung, die mir hilft, gezielt Eigenkapital aufzubauen. Dass ich weiß, wenn ich ein Darlehen bekomme, das ist der zweite entscheidende Aspekt. Ich habe einen festen Zinssatz. Ich habe sogar eine Sondertilgungsmöglichkeit ohne Zusatzkosten. Also sobald ich ein Bauspardarlehen in Anspruch nehme, kann ich das auch jederzeit ganz oder teilweise zurückzahlen. Ich habe eben die angesprochene Zinssicherheit. Ich habe die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten drumherum. Und ich kann damit anfangen mit der Wohnungsbauprämie, mit der Arbeitnehmersparzulage. Also der Staat sagt explizit, ich honoriere deine Sparleistung und gewähre dir natürlich einkommensabhängig eine entsprechende Förderung. Gleichwohl, du hast recht, grundsätzlich hat jedes Finanzprodukt aus meiner Sicht seine Berechtigung. Ich denke aber, es sollte immer ein bisschen drauf ankommen, wofür wird es denn auch verwendet. Und so klassisch wäre für mich ein Tagesgeldkonto ideal, um so ein finanzielles Polster, so Notgroschen zu haben für unvorhergesehene Ausgaben, weil beispielsweise eine Waschmaschine kaputt geht oder die Spülmaschine ihren Dienst versagt. Ja. Das ist täglich verfügbar. Ich habe da kein Kursrisiko. Ich weiß, ich kenne meinen Betrag, der mir da zur Verfügung steht. Eine gute Basis. Dann gehört für mich natürlich auch dazu das Thema Fonds und insbesondere ETFs, die sehr beliebt sind, die sich mich aber vom Horizont eher so mittel- bis langfristig orientieren sollten. Und da habe ich natürlich schon so ein bisschen das Thema Marktschwankungen und weniger Stabilität, aber gleichzeitig natürlich ohne jede Frage eine Chance, weil ich partizipieren kann in der entsprechenden Entwicklung an den Märkten. Wenn es aber um den Traum von den eigenen vier Wänden geht, Falko, bin ich der Meinung, ist das Bausparen wirklich ein idealer Baustein, weil es eben, wie ich vorhin gesagt habe, eine Planungs- und Zinssicherheit bietet, den Multiplikator der staatlichen Förderung mit dazu gibt. Ja, und ich kann eben ganz gezielt Eigenkapital mit aufbauen für meine eigenen vier Wände. Und übers Bausparen lerne ich auch so etwas wie das regelmäßige Sparen. Ja, gleichwohl, das habe ich natürlich bei dem ETF auch. Aber ich habe einfach auch die Sicherheit, dass dieses regelmäßige Sparen honoriert wird, weil mein Guthaben sich auf jeden Fall sicher entwickelt und ich dort keine Risiken berücksichtigen muss. Und Eigenkapital zu bilden ist wirklich absolut das A und O, weil es eine solide Basis eben darstellt, wenn du so willst, das Fundament für meine eigenen vier Wände. Und übrigens das Thema ETF-Guthaben und auch Tagesgeldkonto, auch die kann ich ja idealerweise clever kombinieren, weil ich sage, neben meinem regelmäßigen Sparen möchte ich dort auch eine Sonderzahlung machen, so eine Sofortaufzahlung auf mein Bausparkonto, um damit schneller Eigenkapital zu bilden. Oder ich kann es auch zu einem späteren Zeitpunkt natürlich nutzen, um eine Sonderzahlung zu tätigen auf mein Bauspardarlehen. Ja.
Wenn wir jetzt Bausparvertrag hören, da denken die meisten wahrscheinlich ausschließlich an den Erwerb von Eigentum. Mittlerweile wird das Ding aber auch unheimlich oft benutzt, um zu sanieren und zu modernisieren. Ist das richtig so?
Absolut. Es ist sehr stark nachgefragt. 2/3 der Bausparmittel werden von unseren Kunden heute schon für Sanremo-Maßnahmen, Sanierung, Renovierung und Modernisierung eingesetzt.
Oh, das notiere ich mir bei Sanremo, das ist gut.
Ja, weil natürlich mit so einer Sanierung, Renovierung, Modernisierung trage ich bei zum Werterhalt. Und wir sehen das jetzt nicht nur als einzelne Maßnahme, Falko, sondern wir sehen das auch bei dem Kauf von Gebrauchtimmobilien, weil viele kaufen gezielt ältere, weil auch günstigere Immobilien. Natürlich auch sehen wir, der ein oder andere bekommt so eine Immobilie vererbt. Und dann sagt man, der energetische Fit dieser Immobilie, der ist nicht gegeben. Und da werden dann eben auch Bausparmittel im Gesamtkontext der Finanzierung mit berücksichtigt, um diese energetische Sanierungsmaßnahme wieder anzustoßen, die ja übrigens auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir unsere Klimaziele erreichen und dass wir da auch ein Stück weiterkommen. Ja, und Sanierung ist mittlerweile sehr individuell, weil sie auch stark vom jeweiligen Gebäude abhängig ist. Und auch da kommt eine weitere Kombination mit dazu, die hilft. Es gibt da Förderungen, Da ist aber der Durchblick nicht ganz einfach, ja, weil da gibt es bis zu 3000 verschiedene Förderprogramme in diesem Sanierungs- und Modernisierungskontext. Und da versuchen wir seitens der Bausparkasse Schwäbisch Hall auch zu unterstützen, weil wir die Kolleginnen und Kollegen, unsere Experten im Außendienst, auch zu Modernisierungs- und Fördermittelberater in den vergangenen Jahren ausgebildet haben. Und da gibt es mittlerweile über 2000 Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, die hier auch bei dieser Thematik mit unterstützen können.
Unterstützung ist dann auch mein nächstes Stichwort an dieser Stelle. Wenn ich eben Eigentum erwerben möchte, ist ja ein echt komplexes Unterfangen, was ich da alles berücksichtigen muss. Da gibt es ja einige Sachen. Ich kann nicht einfach sagen, ach, gefällt mir, nehme ich, muss ja schauen, wo liegt's. Hatte ich auch gesagt, ich soll die Protokolle der Eigentümerversammlung lesen. Also gibt es irgendwelchen Sanierungsstau, gibt es einen, der immer querschießt und so weiter. Was sind denn so die wichtigsten Sachen, würdest du sagen, worauf sollte ich beim Erwerb unbedingt achten? Und ja, wen kann ich auch um Rat fragen? Also wer liefert mir Unterstützung?
Also es ist in der Tat wirklich die größte Investition im Leben. Und da hat sich nichts verändert, ja, ob heute oder eben vor 50 Jahren. Das muss gut geplant sein und das ist in der Tat eine große Entscheidung. Ein erster entscheidender Punkt ist aus meiner Sicht immer, ein Budget realistisch zu planen, Falco. Also überleg dir, wie viel Haus möchtest du dir leisten? Und berücksichtige bitte nicht nur an der Stelle den Kaufpreis, sondern auch Nebenkosten, die Grunderwerbsteuer, den Notar, gegebenenfalls einen Makler. Und exakt das, was du eben gerade auch in Bezug auf die Wohnung gesagt hast, das Thema Renovierung. Also gibt es dort Sanierung, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die notwendig sind. Also stelle erstmal auf, was kostet mich das Ganze und welche finanziellen Mittel stehen mir dann auch zur Verfügung in Form von Eigenkapital und natürlich auch in Form von meinem Einkommen, das ich habe und meinen Ausgaben, denen gegenübersteht, um da idealerweise sehr schnell festzustellen, wo passt es? Ist es vom Fit her genau richtig für meine Immobilie oder habe ich da noch einen entsprechenden Unterstützungsbedarf oder Sparbedarf, je nachdem. Zweiter Punkt ist Lage, Lage, Lage. Der Klassiker in der Immobilie. Ich würde es mittlerweile ein bisschen verändern wollen im Sinne von Lage, Lage, energetischer Zustand deiner Immobilie. Aber schau dir als erstes in der Lage an, wo befindet sich meine Immobilie? Wie sind dort die infrastrukturellen Gegebenheiten, soll heißen eine Anbindung an Einkaufsmöglichkeiten, an die Schule, an den Kindergarten, an öffentliche Verkehrsmittel? Also was brauche ich, was ist notwendig für meine Familie, natürlich auch im beruflichen Kontext? Wie sieht es auch in der Zukunft aus? Also wie hat sich auch die Lage entwickelt? Wie nimmt mich das Umfeld dort wahr? Auch das müssen wir natürlich mit Berücksichtigung mit anschauen. Ein zweiter Punkt ist, schon eben gerade kurz mit angesprochen, das war der energetische Zustand der Immobilie. Also lass wirklich diese Immobilie, die du erwerben möchtest, auch von einem Experten gutachten. Das fängt an mit einem Bausachverständigen. So kannst du auch mögliche Mängel oder einen Sanierungsbedarf frühzeitig erkennen. Nimm aber auch einen Energieberater mit dazu, der den energetischen Zustand nochmal explizit mit anschaut. Die Heizung, die Dämmung, die Fenster, das Dach, weil all das kann später sehr, sehr teuer werden. Mach auch gegebenenfalls mit diesen Experten einen Fahrplan. Es muss ja nicht alles im Tag 1 gemacht werden, sondern wie ist der Zustand der Immobilie und was muss getan werden in den nächsten Jahren, um dich dort auch nicht zu überfordern oder vielleicht sofort den Eindruck zu bekommen, wow, das ist jetzt doch nicht stemmbar, was einfach zu herausfordernd ist, was den energetischen Zustand der Immobilie anbelangt. Finanzierung klären ist ein wichtiger Punkt. Also sprich bitte mit den Kolleginnen und Kollegen der genossenschaftlichen Banken oder einem Finanzberater der Bausparkasse, um die beste Finanzierungslösung für dich zu finden, also die wirklich passende Lösung für deine eigenen vier Wände. Da kann eben ein Bausparvertrag ein guter Baustein sein für jede Baufinanzierung, aber natürlich auch mit den Experten klären, welche Fördermöglichkeiten kann ich beispielsweise über die KfW oder auch über die Landesförderung mitnutzen. Und auch immer von Experten mitprüfen lassen, die Verträge, die ich dort abschließe. Der Notar unterstützt dort bei dem wichtigsten Element des Kaufvertrages. Ja, das ist auch seine Aufgabe, das ist auch seine Pflicht, um wirklich sicher zu sein, dass alles korrekt formuliert ist und dass es nicht im Nachhinein irgendwie ja ein böses Erwachen geben kann. Und wie kann man das auch noch machen? Wie kann man sich selber persönlich auch nochmal schlau machen? Die Immobilienseiten der Zeitungen, Finanzbau-Podcasts, ja, sind da idealerweise. Wir haben auch von Schwäbisch Hall unseren eigenen Podcast, das Hausplaudern, Ratgeber zu konsultieren, natürlich auch mit dem einen oder anderen zu sprechen und natürlich auch die Experten zu nutzen in der genossenschaftlichen Finanzgruppe, die ja zu allen Themen rund um die Finanzen zur Verfügung stehen, und explizit da helfen können, eben wie viel Haus kann ich mir leisten. Bei uns im Hause sind es in Summe 3.000, dann kommen noch die gesamten Kolleginnen und Kollegen aus den genossenschaftlichen Banken mit hinzu. Also ich glaube, wir zeigen da eine starke Präsenz und stehen da wirklich mit unserem Know-how auch zur Verfügung, um da Menschen sicher in die eigenen vier Wände zu bringen.
Beim Podcast, da geht es ja immer um das Thema Grundlagenwissen für die Finanzmärkte, aber wichtig ist natürlich das Thema auch Altersvorsorge. Du hast vorhin schon gesagt, ETFs beispielsweise sind da eine beliebte Möglichkeit, für die Alter vorzusorgen. Für viele ist ja das Eigenheim die ultimative Absicherung fürs Alter. Ist das, ich sag mal, abschlagsfrei wirklich so oder worauf sollte ich denn da achten oder ist das immer noch so?
Also aus meiner Sicht ist es immer noch so. Denn wenn du im Rentenalter keine Miete zahlen musst, entlastet das dein Budget enorm. Und gerade bei den steigenden Mietpreisen ist es aus meiner Sicht ein essentieller, großer Vorteil, den ich habe. Also das sollte ich anstreben, um zu sagen, ich bin dort schuldenfrei im Alter, idealerweise. Ich habe einen zweiten Faktor, der aber aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen ist. Und ich glaube, auch da wird es in der Zukunft eine Veränderung geben, Falco. Der Wertsteigerung der Immobilien. Immobilien können im Laufe der Zeit an Wert gewinnen. Das ist natürlich nicht so ein Wertzuwachs, den ich vielleicht sehe pro anno in dem einen oder anderen Fonds oder ETF. Aber es ist ein sehr kontinuierlicher Wertanstieg in den vergangenen Jahren gewesen, was es aus meiner Sicht zu einer sehr stabilen und langfristigen Investition macht. Und da ist auch ein weiterer Faktor sehr wichtig. Das erleben wir ja auch gerade in der aktuellen Diskussion immer wieder. Wenn ich später feststelle, meine Immobilie ist zu groß, dann habe ich ja durchaus die Möglichkeit, diese Immobilie zu verkaufen, mir was Kleineres zu suchen, was altersgerecht ist und habe ja dann auch aus dem Verkauf meiner Immobilie, idealerweise natürlich, neben dem, was ich betraglich wiederum investieren muss in die kleinere Einheit, also beispielsweise von Haus in Wohnung, habe ich ja dann auch weiterhin nochmal Kapital zur Verfügung, was mir ja dann auch wiederum Sicherheit verschafft und Puffer verschafft, wenn ich mich in Rente befinde. Und dieses Sicherheitsthema bei einer Immobilie, bei dem Eigenheim als Altersvorsorge, das gibt mir schon ein sehr, sehr starkes Gefühl von Unabhängigkeit und Stabilität, wenn du selber Eigentümer bist. Und der letzte Aspekt nochmal mit der Flexibilität, das ist nicht zu unterschätzen. Ja, das geht nicht so einfach und so schnell, wie ich heute auf ein Tagesgeldkonto zugreife, auf einen Fonds oder auf den ETF. Aber auch hier kann ich das natürlich planen, im Alter gegebenenfalls meine Immobilie zu verkaufen, um mir darüber auch wiederum einen finanziellen Spielraum zu schaffen.
Oliver, dann lass uns auch schon zur Abschlussfrage kommen. Stellen wir uns mal einen Berufseinsteiger vor, 23 Jahre, gut ausgebildet, ordentlicher Job, also auch guter Verdienst. Ja, der plant jetzt vielleicht mit Anfang 30 eine Wohnung zu kaufen. Was würdest du ihm raten? Wie kann man idealerweise vorgehen, um diesen Plan zu verwirklichen? Also was wäre ein Fahrplan?
Der Fahrplan wäre in der Tat auch hier klar, den berühmten Kassensturz zu machen. Wie viel Einnahme habe ich? Soll heißen, wie viel Einkommen habe ich? Was steht mir davon nach Abzug meiner fixen Kosten, gegebenenfalls auch eine Puffers wirklich langfristig und solide zum Sparen zur Verfügung. Dann gilt für mich, um mal den Sir Templeton zu zitieren, das Thema der Diversifikation. Und ein Teil daraus sollte ich definitiv auch verwenden, um eben langfristig Eigenkapital aufzubauen für meine eigenen vier Wände, idealerweise über ein Bausparkonto, weil es eben so diesen großen Vorteil bietet, absolut sicher und planbar, grundsolide Zinsen und staatliche Förderung in der Ansparphase plus eben das Darlehen, wo ich meinen Zinssatz kenne. Und das zeigt wiederum diese Sicherheit und diese Planbarkeit. Mit dem Abschluss eines Bausparkontos habe ich die Sicherheit, weil auch staatlich so festgelegt, wenn man so will, reguliert. Ich kenne meinen Bauspardarlehenszinssatz. Und das ist ja das Modell auch der Bausparkassen seit über 100 Jahren, was mir diese Verlässlichkeit und diese Planbarkeit gibt. Und das ist nach wie vor aus meiner Sicht wirklich absolut notwendig, essentiell fast schon, um damit Eigenkapital aufzubauen und eine gute Basis zu schaffen.
Okay, dann lass mich unsere Erkenntnis zum heutigen Thema nochmal kurz zusammenfassen. Also ein Bausparvertrag macht auf jeden Fall noch Sinn für diejenigen, die Eigentum erwerben wollen. Die Sicherheit, die Unterstützungsleistung, die ich von Seiten des Staates bekomme und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, die Planbarkeit. Ich kenne mit Abschluss meines Bausparvertrages, kenne ich den Zins. Das wäre ja auch dann eben der Vorteil gegenüber dem, ich spare auf ein Tagesgeldkonto an und gehe irgendwann mal zu meiner Bank. Das kann in 5 Jahren vielleicht wieder ganz anders aussehen. Wir haben es gesehen, wie die Zinsen sich verändern können. Ja. Da habe ich eben diese Planbarkeit. Aber mittlerweile bieten die Bausparverträge auch eine nicht zu unterschätzende Flexibilität bei der Einzahl, aber bei der Rückzahlungsphase und deswegen bieten die mir absolut hier als Spezialprodukt wirklich noch die Unterstützung, die ich benötige, um die eigene vier Wände einzuziehen. Das Thema ist komplex, muss sich da gut unterstützen lassen. Du hast schon gesagt, da gibt es diverse Experten, die mich beraten können, bevor ich dann wirklich Eigentum erwerbe. Aber eben diese langfristige Planbarkeit, die Absicherung im Alter, ja, das sind sicherlich wichtige Aspekte, die hier dazugehören. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank an dich, Oliver, für die vielen Infos rund um das Thema Wohneigentum und Bausparen.
Sehr, sehr gerne, Falco. Hat Spaß gemacht.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen, ja, für die Verwirklichung auch eurer eigenen vier Wände. Sollte das Thema für euch konkret werden, dann sprecht auch gerne mal mit eurer Beraterin oder eurem Berater in den Volksbanken und Raiffeisenbanken und schaut auch gerne vorbei auf den Seiten der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Die Seite habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Dort findet ihr auch zum Beispiel auch die Hinweise zu den Social-Media-Angeboten der Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, sonst um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen, auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dazu einfach an wertpapiere@dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Auch die habe ich wieder in die Shownotes gepackt. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren nächsten Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.